¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Wir begrüßen euch herzlich zum Onda Info Magazin Nummer 161. Der Sommer will nicht so richtig, wie er soll. Macht nichts, denn Radio hören und machen macht ja auch bei schlechtem Wetter Spaß. Langweilen werdet ihr euch jedenfalls sicher nicht mit dem Onda Info 161.
Wir laden zu einer neuen Runde im Spiel Mensch und Umwelt gegen große Konzerne. Im letzten Onda Info haben wir davon berichtet, dass Mapuche, die ihr Land gegen Ölraffinerien verteidigen, angeklagt wurden. Das Blatt hat sich gewendet. Die Aktivisten wurden inzwischen freigesprochen und heute sitzt kein geringerer als der Ölkonzern Repsol selbst auf der Anklagebank. Warum? Gleich hört ihr mehr.
Das Spielfeld dieses ungerechten Kräftemessens erstreckt sich auch auf Nord- und Mittelamerika. Im mexikanischen Chiapas wehren sich die Frauen und Männer aus Mais gegen das Regierungsprogramm Maíz Solidario, das so solidarisch nicht ist und den großen Saatgutproduzenten den Ball zuspielt.
In Brasilien soll Geld für die Favelas zur Verfügung gestellt werden. Nicht nur Paramilitärs und Panzer, sondern auch Schulen und Krankenhäuser für Rios Armenviertel. Woher kommt dieser Akt von Großzügigkeit?
Kolumbien steht in diesem Onda Info im Fokus. In den kolumbianischen Montes de Maria treten nach und nach die Gräueltaten ans Licht, die paramilitärische Gruppen mit Rückendeckung der lokalen Regierung dort begangen haben. Wir berichten darüber in einem Beitrag.
Der langanhaltende Bürgerkrieg in Kolumbien hat viele Kolumbianer veranlasst zu flüchten, um in anderen Ländern ihr Glück zu versuchen. Eines der Aufnahmeländer ist Costa Rica. Dort sorgen junge Kolumbianer für Aufregung. Ihre Waffe? Bretter, und zwar die Bretter, die die Welt bedeuten. Mit einem Theaterstück wollen sie die Bevölkerung für die Probleme von Flüchtlingen sensibilisieren.
An Theater, allerdings eher an Kasperltheater, erinnert auch der neueste Schachzug Fujimoris. Nachdem der Ex-Regierungschef Perus im Andenstaat keine Chance sieht, Präsident zu werden, kandidiert er eben in Japan. Werden die Japaner Sushi aus ihm machen? Wir dürfen gespannt sein.
Musikalisch verordnen wir uns diesmal auch in den Anden. Andenmusik, so wie wir sie nicht aus der Fußgängerzone kennen, von DJ Miki González.
Der oberste Gerichtshof Argentiniens ermittelt gegen den spanischen Erdölriesen Repsol. Buenos Aires. Der argentinische Ombudsmann Eduardo Mondino teilte mit, dass der oberste Gerichtshof des Landes Ermittlungen gegen insgesamt 17 Erdölfirmen eingeleitet hat. Ihnen wird vorgeworfen, durch ihre Erdölförderung schwere Umweltschäden in einigen Provinzen des Landes angerichtet zu haben. In diesen Provinzen befinden sich rund 10.000 Bohrlöcher. Ombudsmann Mondino wirft den Firmen vor, dass sie alte Bohrlöcher nicht umweltgerecht geschlossen hätten. In vielen Fällen würden die Anlagen einfach verlassen und die unrentablen Bohrlöcher nicht ordnungsgemäß geschlossen. Nach Angaben von Mondino belaufen sich die Schäden mittlerweile auf rund eine halbe Milliarde US-Dollar. Unter den vermeintlichen Umweltsündern befindet sich auch der spanische Erdölriese Repsol, der mit seiner argentinischen Tochterfirma YPF knapp 40% des argentinischen Erdöl fördert. Mondino wirft dem Konzern vor, zu möglichst niedrigen Kosten fördern zu wollen und sich nicht um die Umwelt zu kümmern. Mondino forderte die Unternehmen auf, die Kosten der Erdölförderung zu übernehmen und ihren Pflichten nachzukommen. Der oberste Gerichtshof Argentiniens prüft zurzeit mögliche Schadensansprüche gegen die Erdölunternehmen.
Mexiko. In Chiapas endete vergangene Woche das erste regionale Forum zur Verteidigung des Mais und der Ernährungssouveränität. Das Forum Mais, Raíces y Vida vereinte 20 soziale Organisationen, Kleinbauern und Indígenas. Wir sind Frauen und Männer aus Mais. Mais zu säen heißt die Gemeinschaft zu kultivieren, so das Motto der dreitägigen Veranstaltung. Bei ihrem Treffen diskutierten die Kleinbauern und Indigenen unter anderem über die Zerstörung ihrer Wirtschaft durch die Öffnung der Märkte. Sie wehren sich gegen das Regierungsprogramm Maíz Solidario, das ab Januar 2008 in Kraft treten soll. Das Programm Maíz Solidario verletze die Grundrechte im Bereich Gesundheit, Ernährung und Umwelt, so die Sprecher des Forums. Die Kleinproduzentinnen von Mais sollen dadurch zum Kauf von Samen, Düngemittel und Herbiziden gezwungen werden. Die Verwendung genmanipulierten Saatguts sei eine Gefährdung für die Gesundheit der Menschen und die regionale Artenvielfalt, heißt es in einem Protestbrief an den Gouverneur von Chiapas. Das Programm zerstöre die kleinbäuerliche Wirtschaft und mache sie immer mehr abhängig von Agro-Großkonzernen. Die Indigenas zeigen sich auf dem Forum auch besorgt über den Erhalt ihrer kulturellen Identität angesichts der Migration aus den Gemeinschaften in die Städte oder in nördlichere Staaten. Sie wollen sich nicht grundsätzlich gegen Wandel sperren, die Grundsteine ihrer Kultur sollen aber aufrechterhalten werden. Daher machten sich die Frauen und Männer aus den indigenen Gemeinschaften stark für eine Wertschätzung ihrer Organisation, ihres traditionellen Wissens und ihrer Produkte.
Brasilien. Regierung kündigt Investitionen in Armenvierteln an. Die brasilianische Regierung kündigt an, in nächster Zeit 1,5 Milliarden Euro in die Armenviertel von Rio de Janeiro zu investieren. Nach Angaben von Präsident Lula da Silva wird das Geld besonders für den Ausbau der Infrastruktur in den Armenvierteln zur Verfügung gestellt. Für Krankenhäuser und Schulen, Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung sowie Wohnungen. Die Ankündigung folgt auf die heftige Kritik an einem erneut exzessiven Einsatz der Polizei in Rio de Janeiro. Vergangene Woche kam bei einem Einsatz von ca. 1.300 Polizisten im Armenviertel Alemão 19 Menschen ums Leben, als die Polizei gegen Drogenbanden vorging. Die Polizei setzte unter anderem Hubschrauber und Schützenpanzer ein. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Justicia Global sowie Nachbarschaftsvereinigungen verurteilen den Einsatz. Die Organisationen kritisieren zum einen, dass immer wieder unschuldige Zivilisten unter den Opfern seien. Weiterhin beklagen Nachbarschaftsvereinigungen und Menschenrechtsorganisationen die Brutalität der Polizei, die mit Schützenpanzern in Wohnvierteln stürme und wahllos um sich schieße, so Amnesty. Amnesty International forderte die Europäische Union auf, die Gewalt in Brasiliens Städten zum Thema des anstehenden EU-Brasilien-Gipfels zu machen. Die neue Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten steht heute im Fokus unserer Rubrik Solidarisch-informative Werbung. Umkämpfte Räume, Gewalt und Staat in Lateinamerika. So lautet der Titel des neuen Hefts. Die Autoren sind diesmal der Rolle nichtstaatlicher Gewaltakteure in Lateinamerika auf der Spur. Thema sind unter anderem Narcos in Mexiko, Todesschwadronen in Guatemala und bewaffnete Banden in Haiti. Außerdem stellt die Ausgabe eine vergleichende Studie vor, die sich mit Polizei in Lateinamerika auseinandersetzt. Bei so viel Gewalt stimmt ein positiver Blick in die Zukunft versöhnlich. Ein Interview über solidarische Ökonomie macht Mut zu alternativen Lebensformen. Auch Kunst und Kultur kommen nicht zu kurz. Venezolanische Poesie oder mexikanische Fotografie. Für jeden Geschmack ist was dabei. Die Doppelausgabe für Juli-August gibt's für 5 Euro. Ein Probeabo mit 3 Ausgaben kostet innerhalb Deutschlands nur 10 Euro. Infos im Internet unter www.lateinamerikanachrichten.de.
Monte de María.
Die Montes de María liegen im Norden Kolumbiens. In den vergangenen Jahren waren sie Schauplatz schlimmster Menschenrechtsverbrechen. 70.000 Menschen wurden vertrieben, 3.000 starben gewaltsam oder verschwanden. Am schlimmsten traf es die Gemeinde San Onofre. Mitte der 90er Jahre begannen Viehzüchter auch hier, eine paramilitärische Gruppe zu gründen, um unliebsame Bauern oder vermeintliche Guerilleros beseitigen zu lassen. Unter den Mördern befand sich der Schlachter Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Er begann, eine Gruppe von Auftragskillern zu organisieren, die in den Montes de María operierte. Da Cadena die Gegend gut kannte, stieg er bald zum lokalen Kommandanten der sogenannten Selbstverteidigungsgruppen, der paramilitärischen AUC, auf.
Buscar, dije, carajo,
Laut einem im November 2006 veröffentlichten Bericht der Wahrheitskommission nutzten bald auch Politiker die kriminellen Dienstleistungen des Paramilitärs Cadena und seiner Stellvertreter. Mit Einschüchterung, Nötigung und Mord versuchten zum Beispiel die Kongressabgeordneten Alvaro Garcia, Muriel Benito Rebollo und Ex-Gouverneur Salvador Arana Stimmen zu erlangen, öffentliche Gelder zu veruntreuen und politische Konkurrenten auszuschalten. Seit 1998 errichteten die Helden der Montes de Maria, wie sich die paramilitärische Gruppe nun nannte, ein regelrechtes Terrorregime. Sie verübten Massaker, erschossen Menschen auf dem Hauptplatz von San Onofre und verhängten eine Ausgangssperre ab 18 Uhr, da die Drogenhändler dann die Seeroute des Drogenhandels aktivierten. Die Behörden nahmen Bürger fest und übergaben sie an die Paramilitärs, damit diese sie dann exekutierten. Die Anwohnerin Doña Maria:
Mein Bruder war ein gesunder Mann, geboren und aufgewachsen hier in San Onofre. Sie ermordeten ihn am 6. November. An jenem Tag verließ mein Bruder um 3:30 am Nachmittag San Onofre. Ungefähr 2 Stunden später befand er sich gefesselt in einem Geländewagen. Und seitdem war er verschwunden. Wir wissen nicht, warum sie ausgerechnet ihn mitgenommen haben.
Doña Maria ist eine 75-jährige Frau und ihre Aussage ist das Ergebnis einer ersten Untersuchung, durch die bisher 27 Leichen identifiziert werden konnten. Denn inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Morde, Entführungen, Massaker und Folter. Bisher wurden in San Onofre und Umgebung 65 Gräber mit 72 skelettierten menschlichen Resten gefunden, von denen die meisten Folterspuren aufweisen.
Sie suchten meinen Bruder. Als schließlich auf einer Finca namens Palmar menschliche Überreste gefunden wurden, hatten wir das Glück, dass sich unter diesen Knochenfunden auch die Reste meines Bruders befanden. Sie fanden dort mittlerweile Überreste von über 100 Personen. Am 7. September 2007 wurde mir mein Bruder zurückgegeben.
Auch für die Behörden besteht kein Zweifel, dass die Helden der Montes de Maria für die Morde verantwortlich sind. Auf verschiedenen Fincas trieben sie ihr Unwesen, doch El Palmar wurde die wohl bekannteste. Dort gibt es einen Kautschukbaum, an den die Festgenommenen gefesselt wurden. Es gab außerdem eine Folterkammer, einen Erschießungsplatz und den Raum der letzten Träne, wo die zum Tod Verurteilten auf ihre Hinrichtung warteten. Normalerweise mussten sie ihre eigenen Gräber selbst ausheben. Ein Einwohner:
Obwohl wir als Einwohner genau wussten, was hier vor sich ging, hat aus Angst niemand etwas gesagt. Denn wenn man irgendetwas gesagt hätte, dann wäre man von ihnen abgeholt worden, zum Kautschukbaum, wie sie sagten. Es war eine sehr unglückliche Situation und das ganze Dorf musste darunter leiden.
Neben Folter und Mord wurde auf der Finca El Palmar aber auch gefeiert. Cadena organisierte Partys für die Lokalpolitiker und Schönheitswettbewerbe wie Miss Tanga. Gesehen wurden dort unter anderem der Ex-Polizeikommandant Arango und Ex-Gouverneur Salvador Arana. Die Kongressabgeordnete Muriel Benito Rebollo saß bei manchen der Schönheitswettbewerbe in der Jury und war eine enge Freundin des Chefs der Paramilitärs Diego Vecino. Auch über Drogen wurde verhandelt. So wurden korrupte Politiker, Drogenhandel und Paramilitärs zu drei Gesichtern derselben Realität.
Porque la guerra no cesa, señor. Quiero pedirte una explicación. Aquí en la tierra ya no hay el amor, solamente existe la pura ambición.
Die Gemeinde Zambrano liegt ebenfalls in den Montes de Maria. Hier lebt Yair, ein junger Journalist, der über die ständige Bedrohung berichtet und öffentlich macht, in welch schwieriger Situation die Bewohner von Zambrano im Moment leben.
Zambrano
leidet zurzeit am meisten unter der Missachtung der Menschenrechte durch Mitglieder der sogenannten Gruppen der Selbstverteidigung. Es gibt in Zambrano aber keine Massengräber, weil es hier einen Fluss gibt. Die Opfer dieser Gruppen verscharrt man nicht, sie werden einfach in den Fluss geworfen. Dieses Dorf hat sich von einem freundlichen Ort in einen traurigen Ort gewandelt. Ab 7 Uhr abends war Zambrano eine Geisterstadt mit leeren Straßen. Alle Bürger haben sich eingeschlossen, weil sie Angst vor diesen Männern hatten. Beinahe täglich wurde in der Region jemand ermordet. Kein Straßenhändler traute sich mehr auf die Straße, denn diejenigen, die sie aufgegriffen hatten, wurden auf einen Geländewagen gebracht, den sie die letzte Träne nannten. Und dann ging's runter zum Fluss.
Präsident Uribe hatte die Demobilisierung der Paramilitärs schon vor Jahren angekündigt, aber nur halbherzig umgesetzt. Während ehemalige Paramilitärs Land, finanzielle Hilfe und psychologische Betreuung erhalten haben, wurden die Familien der Ermordeten von ihrem Land vertrieben und leben nun in Elendsvierteln. Dabei hatte die groß angelegte Demobilisierung eher fiktiven Charakter. Viele Ex-Paramilitärs arbeiten jetzt als Polizisten und Sicherheitsleute und haben den Handel des Pagadiario aufgebaut, ein Geldverleih, dessen Zinsen mit großem Druck eingetrieben werden.
Offiziell
gelten diese Gruppen als aufgelöst, aber sie sind nach wie vor aktiv. Hier in Zambrano wissen wir, dass alle, die vorher Mitglieder der paramilitärischen Gruppen waren, nun für die Geldverleiher arbeiten. Sie benutzen weiterhin dieselben Mechanismen, um die Menschen einzuschüchtern und um ihnen Geld abzupressen. Es gibt immer mehr Personen, die ihre Kredite zurückzahlen müssen und die sehr viel Angst haben vor dem, was diese Männer mit ihnen anstellen könnten. Obwohl sie nicht mehr ihre Waffen einsetzen, liegt ihr Schatten weiterhin über Zambrano und verängstigt alle. Sie haben die Gemeinde nicht verlassen.
Inzwischen gibt es die Helden der Montes de Maria nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft erließ ein Dutzend Haftbefehle und verhaftete 4 Kommandanten. Deren Chef Cadena ist allerdings nicht dabei. Er war Besitzer diverser Einkaufszentren, als er im Juli 2005 unter mysteriösen Umständen verschwand. Im Juni 2007 wurde er in Abwesenheit zu 37 Jahren Gefängnis für den Mord an einer Staatsanwältin verurteilt. Doch der Bürgermeister von San Onofre ist noch im Amt, obwohl seine Kandidatur als einziger Kandidat 2002 von Cadena durchgesetzt worden ist. Noch im Juli 2006 traf er sich mit der nun Ex-Kongressabgeordneten Muriel Benito Rebollo und dem demobilisierten Paramilitärchef Diego Vecino. Während Vecino inzwischen im Gefängnis auf seinen Prozess wartet, wurden andere von Präsident Uribe belohnt. Ex-Gouverneur Arana ist zum Botschafter in Chile ernannt worden und der ehemalige Polizeikommandant Arango wurde Militärattaché in Frankreich. Für die Opfer der Paramilitärs ist eine Wiedergutmachung jedenfalls nicht in Sicht.
Que cantemos todos, pero Dios jamás, y si oigan el coro, queremos la paz.
Theater des Kulturzentrums CENAC befindet sich im Zentrum der Hauptstadt San José. 3 Dutzend jugendlicher Darsteller laufen hin und her und mimen Szenen aus dem Alltagsleben. Eine Mutter wiegt ihr Kind, ein Friseur schneidet Haare, eine Journalistin führt ein Interview. Sie alle werden vom Unheil überrascht. Auf Stelzen starken monströs maskierte Bewaffnete von allen Seiten auf sie zu, treiben die Versammelten zusammen und zwingen sie unter ein graues Tuch. Die Hälfte der Darsteller hat in der Wirklichkeit eine ähnlich traumatische Erfahrung gemacht. 25 der insgesamt 50 Jugendlichen sind Flüchtlingskinder aus Kolumbien. Zusammengebracht wurde die Straßentheatergruppe von der UN-Agentur für Asylsuchende, UNHCR, dem Hohen Kommissar für Flüchtlinge. Premiere hatte das Stück, das durch das ganze Land auf Tour geht, in der vergangenen Woche am 20. Juni, dem Internationalen Tag des Flüchtlings. Josef Merks, der UNHCR-Repräsentant in Costa Rica, erklärt, was seine Agentur mit dem Stück erreichen möchte.
Wir wollen mit dem Theaterstück an die Hoffnung appellieren, an die Toleranz und die Solidarität. Denn oftmals leidet der Flüchtling unter Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, wenn einige nicht verstehen, was ein Flüchtling ist, warum er nach Costa Rica kam und seine Heimat verlassen musste. Und dass der Flüchtling hier sein Wissen mit anderen teilen und sich in die kostarikanische Gesellschaft integrieren möchte.
Im kleinen Costa Rica zählt die UNHCR offiziell mehr als 10.000 Flüchtlinge. 95% davon stammen aus Kolumbien, sagt Merks. Es dürften aber noch weitaus mehr sein, die hier heute leben, ohne den speziellen Migrantenpass beantragt zu haben. Dieser ermöglicht den Flüchtlingen direkten Zugang zu materiellen Gütern und Dienstleistungen. Die Ausstellungsgebühr beträgt aber fast 50 US-Dollar pro Person. Insbesondere Großfamilien können sich diese Investition oft nicht leisten. Asylsuchende finden seit jeher Zuflucht im politisch stabilen Costa Rica. Nicht erst seit den Bürgerkriegen, die in fast allen anderen Ländern Mittelamerikas während der 70er und 80er Jahre wüteten. Kriege sind hierzulande seit 1948 unbekannt. Damals wurde das Militär abgeschafft und das Geld stattdessen in die Bildung gesteckt. Trotzdem begegnen viele Einheimische den Flüchtlingen heute mit Skepsis. Für Kolumbianer ist es schwer, Wohnung und Arbeit zu finden. Vorurteile überwinden ist nicht nur die Botschaft des Theaterstückes mit dem Titel »Jedes Land ist dein Land«. Einheimische Jungdarsteller und kolumbianische Flüchtlingskinder haben viel voneinander gelernt, berichtet die 18-jährige Costa Ricanerin Nayo Ribe.
Das war eine sehr interessante Erfahrung, denn wir haben sehr viel voneinander gelernt. Ich habe ihre Kultur kennengelernt und sie als Personen kennengelernt und erfahren, dass sie total nett sind. Vorher habe ich Plakate zum Thema Flüchtling an den Bushaltestellen gesehen, aber den Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen hatte ich nicht verstanden. Aber diese Erfahrung hat mir die Augen geöffnet für das, was in der Welt geschieht. Das ist schon ein ernsthaftes Problem. Es reicht nicht aus, die Werbetafeln anzuschauen. Man muss sich besser informieren.
Nayo Ribe kommt wie ihre 24 kostarikanischen Schauspielerkollegen vom Künstlerkolleg Castello. Schauspielerische Leistung, Gesang und Tanzdarbietungen der Nachwuchskünstler sind beeindruckend. In nur 6 Wochen haben sie das Stück eingeübt und obwohl die Kolumbianer anfangs kaum Erfahrung in der Schauspielerei hatten, stehen sie den ausgebildeten Costa Ricanern heute kaum nach. Die Geschichte handelt von gewaltsamer Vertreibung, Entwurzelung und der Hoffnung auf ein friedliches Leben in der neuen Heimat. Die Botschaft lautet, jeder von uns kann morgen ein Flüchtling sein, ohne etwas getan zu haben. So wie die Dorfbewohner in dem Stück, die von den Paramilitärs hinterrücks überfallen wurden.
Auch der geistliche Santiago ist tot, der so gerne mochte, dass die Kinder ihn grüßten.
Buenos días, Manuel.
Auch der Musiker Mendes ist tot, der alte Trinker, der immer vor Sonnenaufgang so melancholisch auf seiner Klarinette spielte.
So machen sich die Überlebenden auf die Reise. An vielen Grenzen werden sie angepöbelt und abgewiesen. Dabei tragen die Schauspieler Tücher mit den Namen bekannter Flüchtlinge, wie zum Beispiel Albert Einstein. Am Ende treffen sie aber auf Verständnis und dürfen ein neues Land betreten. Hier nehmen sie gutherzige Menschen auf und tanzen gemeinsam mit den Neuankömmlingen. Das bunte Straßentheaterstück dauert nur 35 Minuten. Es wird viel gesungen und getanzt. Dazu rezitieren die jungen Darsteller Texte des Brasilianers Thiago de Melo, des Costa-Ricaners Jorge de Bravo und Passagen aus dem Tagebuch der Anne Frank. Regie geführt hat die costa-ricanische Schauspielerin und Theaterpädagogin Maria Steiner. Die 6 Probenwochen mit der gemischten Gruppe haben sie beeindruckt.
Niemand hat in der Schule gefehlt. Sie haben durchgehalten und ihre Hausaufgaben gemacht, damit keiner eine schlechtere Note bekommt. Trotz dieses Aufwandes hat keiner bei den Proben gefehlt. Von Anfang an war klar, dass wer fehlt oder sich nicht anstrengt, aus der Gruppe ausgeschlossen wird. Aber alle waren so mit Herz und Seele dabei, dass das nicht nötig war.
Nächste Station des Jugendtheaters im Auftrag der UNO sind die Straßen des Karibikhafens Puerto Limón. Es folgen Auftritte weiter südlichen Orten, die näher an der Grenze nach Panama liegen. Aus dieser Richtung kommen die kolumbianischen Flüchtlinge, die das Leben hierher verschlägt.
Vergangene Woche sorgte der ehemalige Präsident Perus, Alberto Fujimori, wieder einmal ordentlich für Aufregung. Fujimori hatte angekündigt, für den japanischen Senat zu kandidieren. Die Regierung Fujimoris geriet im Jahre 2000 wegen eines Korruptionsskandals in Schwierigkeiten. Daraufhin flüchtete er nach Japan. In Peru klagte man ihn wegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen an. Doch Japans Regierung weigerte sich, Fujimori auszuliefern, denn Fujimori erhielt nach seiner Flucht, als Kind japanischer Eltern, die japanische Staatsangehörigkeit. Bei seinen Anhängern in Peru sorgte seine Absicht, für den japanischen Senat zu kandidieren, für Irritationen. Marta Chávez, ehemalige Präsidentin des peruanischen Kongress und Vertreterin der Fujimori-Partei Nueva Mayoría.
Für mich ist das ein überraschender Entschluss. Um mich als Präsidentin und Mitglied von Nueva Mayoría äußern zu können, warte ich auf die angekündigte Pressekonferenz von Präsident Fujimori. Ich hoffe auf eine sehr konkrete Erklärung zu seinen Beweggründen, aber auch zu den erwarteten Auswirkungen für Peru und für unsere Bewegung.
Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Ex-Präsident für den Senat eines anderen Landes kandidiert. Doch der Fall Fujimori ist wesentlich komplizierter, denn derzeit befindet sich Fujimori in Santiago de Chile unter Hausarrest. Fujimori kam im November 2005 überraschend in Chiles Hauptstadt und wollte von dort aus seine Kandidatur für die peruanische Präsidentschaftswahl 2006 organisieren. Stattdessen wurde er unter Hausarrest gestellt und ein Auslieferungsverfahren eingeleitet. Auf der Pressekonferenz vergangene Woche erklärte Alberto Fujimori, mit seiner Kandidatur für die japanische Neue Volkspartei engagiere er sich für die peruanisch-japanischen Beziehungen. Seine eigentlichen Absichten wurden eher beiläufig in einem Nebensatz deutlich.
Diese kleine neue japanische Partei, die Neue Volkspartei, hat meine Regierungsführung als sehr gut bewertet. Außerdem sind die nächsten Präsidentschaftswahlen in Peru noch sehr weit entfernt.
Schon 2006 versuchte Fujimori mit seiner Kandidatur um die peruanische Präsidentschaft, den Anklagen gegen ihn zu entgehen und so seine Rückkehr nach Peru einzufädeln. Jetzt sieht es so aus, als wollte er mit seiner Kandidatur in Japan das Auslieferungsverfahren in Chile zu seinen Gunsten beeinflussen. Der ehemalige peruanische Staatsanwalt Luis Vargas Valdivia räumt diesem Manöver Fujimoris allerdings geringe Erfolgschancen ein.
Solange der Ex-Präsident dem Auslieferungsverfahren unterworfen und der angeordnete Hausarrest weiterhin in Kraft ist, kann er Chile nicht verlassen. Durch diesen Status, den ihm die chilenischen Behörden gegeben haben, ist klar, dass es ihm verboten ist, auf Wahlkampftournee zu gehen.
Shizuka Kamei, der Chef der japanischen Neuen Volkspartei, feierte Alberto Fujimori bereits als letzten Samurai der japanischen Gesellschaft. Doch in Chile zeigten sich Justiz und Regierung gelassen.
Das Auslieferungsverfahren werde durch Fujimoris Kandidatur nicht beeinflusst, sagten sowohl zuständige Richter als auch Chiles Präsidentin, Michelle Bachelet. Der politischen Bewegung Fujimoris in Peru drohen hingegen große Stimmverluste. Denn viele ehemalige Wähler Fujimoris dürften seine Ankündigung als Verrat ansehen. Die Partei selbst verlöre ihr einziges Zugpferd.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de